Servus, herzlich willkommen und Frage an Kurt Tallert. Wie fühlt es sich eigentlich an, ein Gott zu sein?
Kann ich nicht beurteilen. Ich bin nur ein Musiker, der sich Retro-Gott nennt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Kurt Retro-Gott Tallert, DJ, Rapper, Produzent.
Ja, hallo Herr Retro-Gott, freue mich sehr, dass Sie da sind. Für Neueinsteiger, was Ihre Person angeht, was hat es mit dem Retro-Gott auf sich?
Nun, wie schon gesagt wurde, mache ich unter diesem Namen Hip-Hop-Musik, produziere, bin DJ und Rapper. Ich mache Sample-basierte Musik, das heißt, in meiner Musik wird in den meisten Fällen etwas verarbeitet, etwas irgendwie weitergeführt, aufgegriffen, was schon da ist. Und daher das Retro in dem Namen. Für mich ist irgendwie dieses künstlerisch tätig sein, eben diese, so eine Art von schöpferisch sein, aber immer verbunden damit, auf etwas zurückzugreifen, das schon da ist. Und das ist sozusagen das, ich will damit dem Bewusstsein Ausdruck verleihen, dass die menschliche, das menschliche schöpferisch sein immer in irgendeiner Weise auf etwas Vergangenes zurückgreift.
Also auf den Rückgriff, auf das Retro. Was kann denn der Retro-Gott, was Kurt Tallert nicht kann?
Musik machen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, da gibt es einfach Überschneidungen. Es gibt auch biografische Songs. Mir ist halt wichtig, dass dieses Retro-Gott nicht verstanden wird als so ein, allzu sehr selbstüberzeugtes Retro-Programm, dass alles, was alt ist, gut ist oder so, dass das so sehr nostalgisch oder sogar konservativ verstanden wird, sondern dass darin auch natürlich der Blick nach vorne irgendwie enthalten ist oder dass im Blick nach vorne immer eine Perspektive enthalten ist, die aus der Rückschau zehrt.
Wie ist denn Ihr Status in der Szene? Kennen die Sie?
Ich würde behaupten, dass ich ein Nischenprodukt mache, das aber mittlerweile doch eine sehr loyale Fanbase als Abnehmer findet. Dieser Sample-basierte, doch eher oldschoolige Sound, rein von der Ästhetik her, entspricht sicher nicht dem, was man im musikalischen Mainstream als State of the Art erachtet, im Punkto Hip-Hop oder Rap-Musik.
Also viele Leute denken ja, wenn die Rede ist von Rap oder noch dazu von Deutsch-Rap, dann denken viele gleich an Gangstergeschichten, an dicke Autos, harte Typen. Das ist ja auch eine Seite, eigentlich auch eine sehr populäre, sehr erfolgreiche Seite des Rap, der Rap-Musik. Wie geht's Ihnen damit?
Zum einen lehne ich für mich selbst irgendwie dieses Label Deutschrap ab. Ich berufe mich da bewusst auf Hip-Hop als etwas, das von vornherein sehr viel Universalismus in sich trägt. Und berufe mich damit aber natürlich auf eine musikalische Tradition, die aus den Vereinigten Staaten kommt, die eben sehr geprägt ist vom afroamerikanischen Erbe oder von der afrikanischen Diaspora auch geprägt ist von dieser Erfahrung, aber eben nicht nur. Irgendwie lehne ich es ab, mich da nationalistisch irgendwie national groß zu verorten oder auch mich abzukapseln von diesen Ursprüngen. Was jetzt das Kokettieren mit materiellen Dingen angeht, ich selber mache das nicht in meiner Musik, kann das aber auch ganz gut einordnen. Bei vielen Künstlerinnen ist es, glaube ich, nicht nur ein plumpes Erfüllen von irgendwelchen turbokapitalistischen Erwartungen, sondern da steckt auch eine Form von Selbstermächtigung dahinter. Also es kommt, finde ich, auch dabei doch sehr darauf an, wer es macht.
Und wie?
In was für einem Kontext und wie auch.
Jetzt ist mir aufgefallen, Sie sind mit kleinem Gepäck unterwegs, sind jetzt auch gerade auf Tour, spielen in München. Normalerweise, wenn Musiker auf Tour sind, dann ist mindestens ein Sprinter da mit dabei, oft auch ja. Sattelschlepper. In Ihrem Fall sind es einfach nur 2-3 Taschen, ein kleiner Rucksack, ja. mit dem sind Sie unterwegs. Das hat damit zu tun, dass Sie mit Samples arbeiten.
Ja, also ich trete meistens auch mit DJ auf, der ist jetzt noch nicht dabei. Aber
der muss schwerer tragen.
Naja, aber auch nicht so viel schwerer. Mittlerweile kann man da computergestützt auch mit Plattenspielern mittels Bluetooth sogar ohne Platten, auch ohne Plattennadel, ohne Tonabnehmer. Es geht eigentlich nur noch darum, dass dieses Bluetooth-Element in Bewegung ist. Kann man auflegen, kann man sozusagen Platten, das Spielen von Platten und das Mixen sozusagen simulieren. Also auch er hat eigentlich leichtes Gepäck. Und das ist definitiv ein Vorteil. Aber gelegentlich trete ich auch mit Jazzmusikern auf, mit Perfektomat. Und die haben dann natürlich immer eine kompliziertere Logistik zu bewältigen, das stimmt. Aber
Sie
mittlerweile
haben
schon
das rausgesucht, was einfacher ist.
Ich habe mittlerweile immerhin eine Trompete dabei.
Mhm. Ja, jetzt, wenn Sie zum Beispiel jetzt mit dem Zug unterwegs sind und mit Ihrer roten Pudelmütze sich da irgendwo hinsetzen und mit jemandem ins Gespräch kommen und der fragt dann, was machen Sie beruflich?
Würde ich sagen, ich bin Musiker. Vielleicht noch am Rande sagen und Autor, also dass ich ein Buch jetzt auch veröffentlicht habe. Aber ja, primär bin ich Musiker.
Rap-Musiker. Und gibt es dann Reaktionen typischer Art?
Ja, schon. Also natürlich, oft wird man mit diesen Stereotypen konfrontiert. Naja, sie sehen aber gar nicht aus wie ein Rapper.
Wieso
oder,
fahren Sie mit dem Zug und nicht mit dem Mercedes AMG?
Ja, genau. Ja, so, aber das ist dann auch, glaube ich, relativ schnell eingeordnet, was ich so mache. Mhm.
Ja, Sie haben es ja gerade selber schon gesagt, Sie sind nicht nur Musiker, Sie haben auch ein Buch geschrieben, ein sehr ernsthaftes Buch. Es ist eine Art autobiografische oder auch biografische Spurensuche. Spur und Abweg heißt das Buch. Wir werden auch gleich drüber reden. Wollen Sie an der Stelle unseren Hörerinnen und Hörern schon mal kurz verraten, worum es geht?
Ja, ich arbeite mich im Grunde genommen ab an dem schriftlichen Nachlass meines Vaters. Mein Vater war verhältnismäßig alt, 58 Jahre alt, als ich geboren wurde, und hat also die Nazi-Zeit, das war seine Kindheit und Jugend, und er hat sie überlebt als ein sogenannter Halbjude, und ist eben dann auch in Lagerhaft, in Gestapohaft und dann in ein Lager eingesperrt gewesen, von wo er geflohen ist, als sich das in Auflösung befand, also als die Alliierten näher rückten. Und ja, diese Erfahrungen haben mein Verhältnis zu meinem Vater sehr geprägt von Anfang an, von sehr klein auf. Er ist dann verstorben, als ich 12 Jahre alt war. Und deshalb, auch deshalb war mein Vater immer ein bisschen, musste ich immer eine gewisse Spurensuche betreiben. Und dann vergingen viele Jahre und 2018 bekam ich dann diesen schriftlichen Nachlass, in dem eben Briefe waren, die er aus der Haft an seine Mutter und an seine Schwester geschrieben hatte, aber auch Notizen, Tonbandaufnahmen. Und das gab mir zum einen Aufschluss darüber, dass auch er gerne über seine Erfahrungen, über seine Erlebnisse geschrieben hätte. Er war selbst Publizist auch und er ist damit nicht fertig geworden, und für mich war es dann irgendwie, also so ein Anliegen war es, diese Texte in irgendeiner Weise zu etwas zu machen, ihnen weiter irgendwie Geltung zu geben.
Und darüber werden wir gleich reden in der nächsten Runde, aber jetzt hören wir tatsächlich Musik von Ihnen. Kurt Tallert ist heute bei uns zu Gast, Pseudonym Retrogott, und wir hören jetzt ein Stück von ihm, Du bist die Aufgabe.
Ich hab schon bessere Witze gehört. Ich würde gern behaupten, ich bin empört, aber bin ich ja mal gestört, geschweige denn verstört. Es sollte klar sein, wo im Arrangement die erste Geige hingehört. Aber die Klarheit schafft sich ab, wenn die auf dem rechten Auge Erblindete sich den Durchblick verschafft. Also, was war nochmal genau das Problem? Ach ja, wenn gegen das System, dann mit System. Sie haben ihr flaches Weltbild gerne angenommen und wundern sich jetzt, wieso sie damit nicht zu Rande kommen. Keine Zeit, der Sache auf den Grund zu gehen. Besser gut vorbereitet zugrunde gehen. Was ist so absurd daran? Vor jedem Weltuntergang schaffe ich mir auch ein Glas eingelegte Gurken an. Der Funk ist unsterblich, keine Angst vor dem Rap-Killer. Es stehen auch nur Sampler in meinem Prepper-Keller. Aber hey, eigentlich hätte ich auf diesem Beat auch lieber Sean Price gehört, aber Jesus, mach ich das halt. Ey, du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit. Ich glaube, Kafka was right. Es geht weiter.
Wie denn?
Genießen Sie Ihre Reise mit dem deutschen Nepomuk. Die positive Gehirnwäsche wirkt ohne Grund. Doch Sie sehen den Zweck in potenziellen Käufern. Da dürfen die Placebos das Falschgeld läutern. Die zu kurze Akkulaufzeit im Dauerstress. Willst du wieder chillen? Dann kauf die App. Katharsis per Knopfdruck auf Kosten der Leidenschaft. Das ist der Preis, den du zahlst, mein Schatz. Sie liefern den Gedankenweg direkt zu dir nach Hause. Die große Gleichmachung mit geistiger Enthauptung. Doch der Free Jazz schützt meinen Schusselkopf. Und ich teile, was ich kann mit meinem Funk. Wir entscheiden im Kollektiv mit dem Vorschlaghammer. Aber ohne Vorschläge, sag mal. Praxisbeispiele sind die neuen Taten. Ich aktiviere Theorien, während sie sich beraten. Ich brauche keinen Plan, sondern lass es fließen, um zu genießen. Sie leben wie im Wahn, über das Ziel schießen und Verträge schließen.
Lass ich den inneren Schweinehund einmal von der Leine, schreiben zweite Strophen sich quasi wie von alleine. Während der Herr Wachmann einsam seine Kippe pafft, geh ich in guter Gesellschaft in meine Sippenhaft. Ich bring den Kindern noch was von meiner Weltflucht mit, während der Geist immer noch Squid Game suchtet. Nur Fanatiker kennen echten Fanatismus und deine Askese ist nur ein schlechter Eskapismus. Glaub mal nicht, dass der Aktenberg sich verkleinert, wenn man bei Erhalt von jedem Fensterbrief einmal Nein sagt. Willst du bei eingefleischten Materialisten sympathisch sein, richte deine Wohnung sozial, medial, wirksam, spartanisch ein. Und dann kommen auch die Follower. Yeah. Du hast die Wahl, also wähle deinen Wahlomat. Die Fans lassen sich gern von anerkannten Szenegrößen, von den Sternen auferlegte Probleme lösen. Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit. Ich glaube, Kafka was right. Es geht weiter.
Wie denn?
Halt weiter.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bei mir zu Gast ist der Rapper, Musiker, DJ und seit diesem Jahr auch Buchautor Kurt Tallert. Wir haben ihn eben gehört als Retro-Gott mit Du bist der Anfang. Wollen Sie uns noch was erzählen zu dem Stück gerade?
Zum einen, dass es zusammen mit meinem hochgeschätzten Kollegen Nepomuk performt ist, gemacht ist.
Du bist die Aufgabe, genau. Nicht der Anfang.
Bitte?
Du bist die Aufgabe, nicht der Anfang.
Du bist die Aufgabe, genau. So und das ist wiederum ein Aphorismus von Kafka, den ich da halt zitiere. Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit. Und ich glaube, ja, so dieses so ein bisschen überfordert sein mit sich selbst als existenzielles Erlebnis, das ist vielleicht so ein bisschen das, was da drüber steht.
Jetzt haben wir gerade schon erwähnt, Sie sind seit diesem Jahr auch Autor mit dem Buch Spur und Abweg, die Geschichte Ihres Vaters, ein bisschen auch die Geschichte Deutschlands in der Nazizeit und auch danach. Ich würde sagen, gehen wir mal in die Lebensgeschichte Ihres Vaters, um den es da geht, der lange Jahre übrigens auch Bundestagsabgeordneter war, zu Zeiten von Willy Brandt für die SPD, auch das Bundesverdienstkreuz bekommen hat und eben als Halbjude, sogenannter Halbjude, während der Nazizeit in ein Lager kam. Wo beginnt die Lebensgeschichte Ihres Vaters?
Sie beginnt 1927 in Beuthen, heute in Bytom, ja, Oberschlesien damals, genau, heute in Polen. Dort ist er geboren und dann aber relativ kurz danach, also da aus der Ecke kam mein Opa, ist er dann mit seiner Familie nach Bremerhaven gezogen, wo eben die Familie der Mutter ansässig war in der Gegend und dort ist er aufgewachsen und dann hatte er eben seine Einschulung in dem Schicksalsjahr 1933.
Der Machtergreifung.
Und genau, als dann die Nationalsozialisten an der Macht waren, begannen eben Diskriminierungen und Ausgrenzung. Und mein Vater war ja, also weil seine Mutter ja eine Arierin in dem Verständnis der Nazis war, galt diese Ehe als eine privilegierte Mischehe. Das gab so Sonderparagraphen in den Nürnberger Gesetzen, dass eben solche Leute wie mein Großvater und mein Vater, dessen Geschwister in einer gewissen Weise privilegiert waren, was eben darauf abzielte, den inneren Frieden nicht zu sehr zu gefährden, weil die Nazis sehr wohl darauf bedacht waren, dass es Widerstand gibt aus von Seiten der Angehörigen, also arischer Angehöriger von Juden. Und also das war natürlich keineswegs irgendeinem Anflug von Menschenliebe geschuldet, dass jemand wie mein Vater erst einmal nach dem Gesetz in Anführungszeichen privilegiert war.
Sie berichten in Ihrem Buch, dass das Ganze relativ schnell kippte, als er in der Schule war, als auf einmal auf ihn eingehackt wurde, auf üble Art und Weise. Sie können es vielleicht selber am besten beschreiben, was da passiert ist.
Also es kam einfach raus, dass er einen jüdischen Vater hatte. Und dann ist er eben, wie er es uns Kindern beschrieb, aus der Hitlerjugend verstoßen worden, wo er auch erst einmal sozusagen Schutz gesucht hat und versucht hat, da einfach mitzumachen und da einfach sozusagen unterzutauchen.
So wie letztendlich alle anderen damals.
Ja, er war, hat sich da durchaus opportunistisch verhalten, also als Kind. Und dann hat er noch so humorvoll berichtet, zum Beispiel, wie sein Biologielehrer ihn in der vor die Klasse zitiert hat und ihn als Musterexemplar eines Ariers präsentierte, weil er eben groß war, er hatte blaue Augen und die Mitschüler sich darüber schon so kaputt gelacht haben, weil die vielleicht schon mehr wussten als dieser Lehrer. Und dann ist er da ausgegrenzt worden, beschimpft worden, seine Sachen wurden verbrannt auf einem öffentlichen Platz und
wurde in eine Kiste gesperrt über einen langen Zeitraum.
Ja, das berichtet er aus der Haftzeit tatsächlich. Das war eine Disziplin, eine Strafe. Da wurde er unter unter Essensentzug in eine Kiste gesperrt, ja.
Sie schreiben auch, dass Ihr Vater eigentlich sich darum bemüht hat, dem zu genügen, was man eigentlich so von den Menschen damals erwartet hat. Sie schreiben, dass er einen Tagtraum hatte. Sie können es besser erklären, also dass er quasi wie ein menschliches Schutzschild herhält, wenn es einen Attentat auf Hitler gibt und er fängt die Kugel ab. Das hat er sich so damals ausgedacht und gedacht, er würde dann dafür auch geehrt und so weiter. Ich glaube, so war das. Das heißt, Ihr Vater war offensichtlich in einem absoluten Zwiespalt zwischen dem, wie er sich verhalten soll und was er für Reaktionen abbekommt.
Ja, also er ist, glaube ich, aufgewachsen mit dem Grundgefühl, dass seine väterliche Abstammung etwas Bedrohliches, etwas existenziell Bedrohliches ist. In diesem Setting ist er eben sozialisiert worden. Entsprechend hat er als, wie Sie sagen, ja, vollkommen hin- und hergerissener junger Mensch auch sehr negative Gefühle seinem Vater gegenüber gemacht, sich eingeredet, ihn zu hassen, wie er es geschrieben hat. Und er hat diesen Tagtraum halt aufgeschrieben, das habe ich in einer Notiz von ihm gefunden, wie er das beschreibt, dass das sein größter Wunsch gewesen wäre, sozusagen endlich anerkannt zu werden von der Volksgemeinschaft und aufgenommen zu werden. Diese naiven, verzweifelten Wunschträume eines Kindes sind dann eben mit dem Heranwachsen immer mehr zerschlagen worden. Und dann wurde er eben immer mehr mit einer anderen Realität konfrontiert, dass seine Großmutter aus dem Altersheim deportiert worden ist, dass sein Vater dann irgendwann auch festgenommen worden ist. Vorher natürlich jahrelang regelmäßige Hausdurchsuchungen durch die Gestapo und all solche Dinge. Das hat sich also immer mehr als eine Illusion kundgetan, was er sich als Kind noch erhofft hat. Und ich glaube, an meinem Vater wird eben sehr deutlich, wie das über ihn hereingebrochen ist, also an den schriftlichen Zeugnissen, die er hinterlassen hat, wie sehr es über ihn hereingebrochen ist, wie fast eine Naturgewalt, aber es war eben keine Naturgewalt, sondern etwas menschlich Gewolltes, etwas menschlich Geplantes und menschlich Durchgeführtes, dass man eben anhand dieser völkischen Kategorien auf einmal meinte, über das Schicksal von Menschen entscheiden zu können.
Ich würde gerne von Ihnen hören, wie es Ihnen erging bei dieser Spurensuche in einer Zeit, die auch in Deutschland jetzt wieder geprägt ist von einem absolut aufkommenden und verstärkten Antisemitismus.
Ein gewisses Verhältnis oder nicht, ja doch, ein besonderes Verhältnis gegenüber dem Antisemitismus hat sich bei mir halt schon herausgebildet, als ich 6 Jahre alt war und meine Mutter mit mir das erste Mal in einer Gedenkstätte in Buchenwald damals war und mir zum ersten Mal von der Geschichte meines Vaters, der ja damals auch noch lebte und seiner Verwandten erzählt hat. Wir waren da zufällig, haben da Verwandte von ihr besucht und dann machte sie diesen Besuch mit mir und meinem Bruder. Und da war schon bei mir, ich habe in diesem Moment auch überhaupt erst ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass es Juden überhaupt gibt und so. Aber das war relativ klar, dass ich da eine stärkere Solidarität irgendwie empfinde, aufgrund von etwas Persönlichem. Also das tastete meine eigene Biografie an. Nichtsdestotrotz hat das ein Bewusstsein für jegliche Diskriminierungsformen auch sehr früh schon geprägt. Das habe ich dann immer schon als etwas sehr Persönliches auch mit mir herumgetragen. Und wenn Sie jetzt nach der Gegenwart fragen, für mich ist jede Form der Ausgrenzung von Menschen unerträglich. Ob das Homosexuelle sind, ob das Schwarze sind, ob das in irgendeiner Weise nicht als deutsch gelesene Menschen sind oder ob das eben Juden sind. Ich muss eben doch sagen, dass ich gegenüber dem Thema Antisemitismus ich sehr stark das empfinde, dass man in einer Gesellschaft in sehr unterschiedlichen Welten leben kann. Und dass da ein Ungleichgewicht irgendwie sich auch fortträgt. Ich glaube, mein Vater hat es zeitlebens auch beschäftigt und retraumatisiert, Antisemitismus zu erleben, nicht nur selbst, sondern auch, wenn es woanders geschieht. Und passiert gerade auch seit dem 7. Oktober etwas Retraumatisierendes.
Zu Gast bei Achim Bogdan auf Bayern 2.
Kurt Retrogott Tallert. Spur und Abweg.
So heißt sein Buch, in dem er sich dem Leben seines Vaters nähert. Ein Vater, der in der Nazizeit verfolgt wurde und später Bundestagsabgeordneter für die SPD wurde. Wir waren in der Kindheit ihres Vaters stehen geblieben. Er ist dann als junger Mann tatsächlich in ein Zwangsarbeiterlager gekommen in Lenne. Das ist in der Nähe von Holzminden in Niedersachsen. Ich glaube, Sie sind sogar auf Spurensuche dorthin gefahren. Haben Sie sich das mal angeschaut?
Mhm. Ja, richtig.
Es liegt heute im Wald, also man sieht sozusagen, glaube ich, noch ein paar Fundamente, aber irgendwie die Vorstellung, da ist Ihr Vater gewesen unter schrecklichen Bedingungen. Wie ging es Ihnen? Was haben Sie da erlebt? Was haben Sie sich da gedacht?
Ja, man sucht ja nach Antworten irgendwie und ich merkte dann aber schnell, dass ich die auch dort nicht finden kann. Also man kann so nah materiell oder räumlich, geografisch an diese Erfahrung rangehen, wie man will, man wird nie ganz dahin kommen. Also ich meine, das ist vielleicht so ein phänomenologisches Problem, wenn es um die Erinnerung schlechthin geht. Aber gerade wenn es um solch ein Leid geht, natürlich schleicht sich dann auch gleich eine skeptische Reflexion ein. Was mache ich hier überhaupt? Warum will ich überhaupt so nah an etwas so Schreckliches gehen? Und die Arbeit am Buch hat das für mich nochmal sehr zutage geführt, dass eben diese Erfahrung für meinen Vater etwas sehr Prägendes war, dass es ein Teil von ihm geworden ist. Und dass ich vielleicht auch, weil ich ihn recht früh verloren habe, aber auch, weil ich das irgendwie den Eindruck gewonnen habe, etwas von ihm ist da verloren gegangen, dass ich ein Stück weit auch diese Erfahrung mir zu eigen machen muss, um meinen Vater irgendwie für mich selbst in Erinnerung am Leben zu halten. Und weil ich auch glaube, dass etwas von, wie soll ich sagen, dass es auch irgendwie sein Nachlass war oder sein Vermächtnis ist, die Erinnerung daran wachzuhalten.
Glauben Sie denn, dass Ihr Vater, wenn er älter als 70 geworden wäre, vielleicht selber sich an diese Sache gewagt hätte und nochmal diese Sache aufarbeitet?
Ja, das glaube ich schon. Er hat da in mehreren Anläufen nach Kraft gesucht. Und ist aber selbst auch, also mein Vater war ja krebskrank und war aber durchaus auch psychisch natürlich, hatte er seine Leiden aus dieser Zeit mitgenommen. Und das ging auch einher mit aktuellen tagespolitischen Dingen, auch der in den 50ern, 60ern noch sehr an der Tagesordnung liegenden Begegnung auch mit alten Nazis. Und das hat ihn immer sehr zurückgeworfen. Und so gesehen, er konnte nicht damit abschließen. Ich glaube schon, dass er das nochmal angegangen wäre. Er hat auch mehrmals, als er dann, wenn er in Intensivstationen war, hat er meiner Mutter diktiert. Ich habe dann so stenografierte Zettel gefunden, wo ich meine Mutter dann darum bitten musste, mir das nochmal rückzuübersetzen. Da hat er dann über Hafterfahrungen auch berichtet.
Kommen wir mal zu Ihnen. Wo kommen Sie ins Spiel? Sie sind geboren 1986.
Genau.
Wie gesagt, Ihr Vater war zu diesem Zeitpunkt schon 58 Jahre alt. Deswegen auch diese Besonderheit, dass Sie als immer noch junger Mann, als Rapper, Geschichten, Kindheits- oder Geschichten noch erlebbar haben, die in die Nazi-Zeit zurückgehen. Das ist ja auch sehr was sehr Ungewöhnliches eigentlich.
Ja, durchaus. Da hat sich also später, als ich dann irgendwann den Begriff Anachronismus gelernt habe, habe ich mich damit sehr identifizieren können. Also, dass man sich selbst als etwas empfindet, was nicht ganz, was ein bisschen aus der Zeit gefallen ist oder die Perspektive, die man hat.
Sie sind in der Nähe von Bonn groß geworden, wo ja Ihr Vater auch als Bundestagsabgeordneter viele Jahre war für die SPD. Sie waren ein Nachzügler, haben drei ältere Geschwister. Wie sind die damit umgegangen, noch einen kleinen Bruder zu kriegen? Was war Ihre Stellung in der Familie?
Ja, also aus deren Sicht das klassische Nesthäkchen, würde ich vermuten. Ich habe das natürlich selbst nicht so empfunden, was aber auch, glaube ich, normal ist. Ich glaube, meine Geschwister haben noch mehr, also vor allem mein ältester Bruder hat noch mehr direkte Gespräche auch mit meinem Vater gehabt über diese Zeit. Also ich habe da so eine Tonbandaufnahme zum Beispiel auch gefunden, wo mein Vater mit meinem Bruder darüber redet und ihm darüber erzählt, worüber wir eben sprachen, wie er aus der Hitlerjugend verstoßen worden ist und so. Und meine Mutter hat das dann aufgenommen. Also auch damals schon irgendwie subtil bei beider meiner Eltern dieser Drang, das auch irgendwie zu dokumentieren. Aber wie die mich aufgenommen haben. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Geschwistern. Und die haben mich auch sehr geprägt musikalisch. Also der ganze Bezug zu Hip-Hop kam durch meine älteren Geschwister.
Ja, erklären Sie es uns mal. Was ist da passiert?
Mein ältester Bruder, der ist 10 Jahre älter, der ist Skateboard gefahren Anfang der 90er, hat Punkrock gehört und dann später auch ein bisschen Hip-Hop. Da kamen dann irgendwann Beastie Boys, Public Enemy, Run DMC, solche Sachen. Und dann ein paar Jahre später schenkte mir mein 3 Jahre älterer Bruder zu meinem 11. Geburtstag die CD, das erste Album vom Wu-Tang Clan.
Also Rap aus New York.
Genau, Rap aus New York war damals auch schon irgendwie 2 Jahre alt oder so. Und ja, ich glaube, mein Bruder hat mir die geschenkt, weil er die selbst hören wollte. Und hat dann irgendwie meiner Mutter gesagt, ich kaufe dem Kurt was. Und hat dann diese CD angeschafft und hat damit aber wirklich mein Leben verändert. Also dieser Sound, als ich den gehört habe, hat es für mich, ich habe das als so eine Aufforderung verstanden, das auch zu machen. So hat es sich einfach für mich angehört. Auch, dass dann nicht gesungen wird, sondern, also, ne,
Sprechgesang.
Wir sprechen vom Sprechgesang, aber wenn man das dann selber versucht, merkt man, dass da schon sehr viel mehr dazu gehört, als einfach nur sprechen zu können. Aber ja, und auch besonders das Scratchen und diese abgehackte, etwas, wie soll ich sagen, auch kantig klingende Verwendung von Samples und dieser Einsatz von im Grunde genommen Krach vielleicht auch, das hat mir alles sehr imponiert. Und,
darf ich an der Stelle mal fragen, wie kam das bei Ihren Eltern an? Wie hat es Ihr Vater zum Beispiel aufgenommen, der ja schon ein bisschen älter war? Wie kam ihm diese Musik vor?
Ich habe ihn nie direkt gefragt, aber wenn ich sie zu laut gemacht habe, dann ist er auch laut geworden und dann habe ich die auch ganz schnell leiser gemacht.
Da ist er auch wieder leiser geworden.
Und er hat eher klassische Musik gehört.
Aber
hatte da keinen Bezug zu. Der hat das auch, glaube ich, nicht wirklich verstanden, was es damit auf sich hat. Das war für ihn war es wirklich nur Krach, glaube ich. Meine Mutter musste sich sehr viel von dem Zeug anhören, weil ich oft auf dem Beifahrersitz meine Tapes dann mit ins Auto genommen habe. Und die musste sich da sehr viel von anhören und ist da vielleicht ein bisschen mehr reingewachsen.
In diese Zeit, die Sie gerade beschreiben, fällt auch der Tod Ihres Vaters. Sie waren, glaube ich, 12 oder 13, als er gestorben ist. Was haben Sie für Erinnerungen daran, den Vater doch letztendlich so früh zu verlieren?
Ich habe mir eigentlich, solange ich denken konnte, eingeredet, dass ich darauf vorbereitet wäre, weil meine Eltern sehr früh solche aufklärerischen Gespräche mit mir geführt haben und war dann sehr überrumpelt von dieser Erfahrung. Ich habe mich erst sehr abgeklärt gefühlt und dann erst einmal, wie soll ich sagen, auf die Trauer gewartet. Ich war erst ein bisschen erschrocken darüber, wie ich einfach weitermache und ja, jetzt ist das geschehen. Ich wusste ja eh, dass das passiert. Und dann kam mit der Zeit, ich würde sagen mit den Jahren, immer mehr die Trauer hoch. Und ja, so dieses Gefühl, gerade als Heranwachsender, ich glaube, als Kind hat man noch ein sehr großes Unrechtsbewusstsein in Bezug auf die ganze Welt. Und vielleicht empfinde ich das, aber als pubertierender Mensch fühlt man sich selbst oft im Unrecht. Und das habe ich auch als ein großes Unrecht lange Zeit empfunden und dann aber irgendwann auch meine Versöhnung damit gefunden. Und dabei hat mir auch sehr das Denken, die Redensarten von meinem Vater irgendwie geholfen, der auch immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, auf das Verzeihen, auf das Nicht-Zurückhassen, das Nicht-Verbittern, das nicht jammern und so schwer ihm das dann vielleicht auch persönlich gefallen ist, aber nach außen hin hat uns allen das schon auch stark gemacht, um auch mit diesem Verlust umzugehen.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
Kurt Retrogott Tallert, wäre fast Lehrer geworden.
Ja, stattdessen wurde er MC, also Rapper und mittlerweile auch Autor. War denn nach dem Abitur gleich der Berufswunsch Lehrer da oder hatten Sie auch einen ganz anderen Traumberuf, als Sie klein waren oder als Jugendlicher?
In der Grundschule habe ich, und ich glaube, ich habe dieses Narrativ noch in die Schule, in die weiterführende Schule auch mitgenommen, habe ich auf diese Frage geantwortet, Bundeskanzler. Aber ich wollte mal Astronaut werden, auf jeden Fall auch. Tatsächlich war ja meine Mutter auch Lehrerin. Und ich fand den Lehrerberuf wirklich immer erstrebenswert. Aber irgendwie ist so während des Studiums schon aus dem Hobby eigentlich dann ein Job oder ein Beruf geworden. Und das Studium war dann irgendwann mehr Hobby.
Also Studium erst in Bonn, dann in Aachen.
Genau.
Was haben Sie genau studiert?
Also in Bonn habe ich Geschichte, Philosophie und Anglistik angefangen. dann aber in Aachen Romanistik und Germanistik auf Lehramt.
Und das hat alles auch ein bisschen gedauert?
Es hat sehr lange gedauert.
Wie lange hat es denn gedauert?
Ich habe die genaue Zahl vergessen, aber es dürften so, also es waren weit über 10 Jahre.
Also wir reden über 20 Semester.
Über 20 Semester.
22 vielleicht.
Sogar. Ungefähr, ja.
Vielleicht auch 24.
Ja, vielleicht auch.
Also so, dass schon umstehende Familienmitglieder sich Gedanken machen, Sorgen machen, vielleicht fragen, was wird denn das?
Ich habe ja dann irgendwie schon von der Musik einigermaßen leben können, sodass meiner Mutter das im Grunde, also ja gut, die hat mal nachgefragt, aber also ja, die hat die Prokrastination ihres Sohnes eigentlich immer ganz wohlwollend hingenommen und sie hat ja gesehen, dass ich parallel was anderes mache. Und ich bin dann erst zu Corona-Zeiten, wo ich keine Konzerte mehr spielen konnte, zeitweise, da habe ich es dann mal ins Referendariat gewagt. Also ich hatte da schon den Abschluss, das erste Staatsexamen und habe es dann mal ausprobiert. Es war natürlich auch nicht die beste Zeit für das Schulsystem, um sich von der Schokoladenseite zu zeigen. Aber ja, es hat,
also das heißt,
mich, hat mich dort nichts gehalten.
Zum Musiker. Sie haben ja vorher schon erzählt, Sie haben angefangen, ich nehme mal an, eigentlich wahrscheinlich so als Autodidakt, sich das selber beigebracht.
Ja.
Und ja, aber ich frage mich, was hat das denn damals so in Ihnen ausgelöst als Jugendliche, als Sie dann vielleicht auch das erste Mal so eine Bühne betreten haben bei irgendeinem Open-Mic-Abend oder so?
Ja.
Wie war das? Was ist da passiert?
Ich war furchtbar aufgeregt. Das war, glaube ich, das erste Mal tatsächlich Silvester 2000 war ich auf so einer Hip-Hop-Party und da habe ich das erste Mal dann bei so einer Freestyle-Session gerappt.
Und, das heißt, und, mit 15, 16.
Ja, genau. Eine große Unzufriedenheit damit. Also das zu denken, das war nicht gut, nächstes Mal mache ich es besser. Das ist so ein Gefühl, was ich mit diesem Abend verbinde, mit diesem Erlebnis. Dass schon damals auch dann Leute gesagt haben, hey, war cool, hast du gut gemacht. Ich meine, mit irgendwie, ja, ich glaube 14 oder so, genießt man da auch dann noch mehr Narrenfreiheit. Aber dieses Gefühl einer Unzufriedenheit, aber jetzt nicht in einem verdrießlichen Sinne, sondern ich kann das noch besser. Und das würde ich sagen, hält bis heute an, dass ich einfach immer weiter irgendwie auf der Suche bin nach neuen Texten, nach dem perfekten Beat, den ich machen kann. Das hat irgendwie nicht aufgehört.
Was würden Sie denn sagen, ist der größte Vorteil am Beruf eines Rappers?
Es ist sehr familienfreundlich. Ich habe meistens nur am Wochenende Auftritte und kann unter der Woche für meine Kinder da sein. Ansonsten ist es, ich glaube, jeder Beruf ist vorteilhaft, der die Leidenschaft eines Menschen anspricht.
Sie haben 3 Kinder, glaube ich.
2.
2. Und
mit mir selbst 3.
Also doch. Ja. Und diese 3 Kinder, was halten die von ihrer Kunst? Sie selber und die beiden anderen echten Kinder.
Ja, also die echten Kinder, meine Kinder sind 13 und 8, mein Sohn ist 13, meine Tochter 8, teilweise, also ich würde sagen, bei der Tochter ist das noch mehr eine Bewunderung, wenn die sieht, der Papa steht auf einer Bühne und Leute klatschen am Ende, ist das schon, findet die das auch gut. Meine beiden Kinder sind sehr musikalisch. Ich glaube, bei meinem 13-Jährigen kristallisiert sich auch schon mehr
so.
Es
wird schon peinlich.
Ein bisschen peinlich.
Pubertät.
Und einfach ein eigener Musikgeschmack. Aber zum Beispiel Wu-Tang hört er interessanterweise auch. Also es gibt dann doch ein paar Sachen, die wir auch gemeinsam abfeiern und wir sind also, dem, glaube ich, positiv gegenüber eingestellt.
Also wir reden ja jetzt schon über eine Karriere, die jetzt dann, wenn man so will, schon seit knapp 20 Jahren so geht, mit, Highlights, aber sicher auch mit schweren Momenten, lief vielleicht auch nicht immer alles perfekt.
Nein.
Was fällt Ihnen so ein an Dingen, die besonders erinnerungswürdig sind aus diesen 20 Jahren?
Also die positivsten Erfahrungen für mich sind eigentlich die, wo ich wo ich die Chance bekommen habe, mit Leuten zusammenzuarbeiten, deren Musik ich früher gehört habe. Ich hatte das Vergnügen, mit Leuten aus den USA zusammenzuarbeiten, mit Cutmaster Kurt, einem Produzent aus L.A., mit Kool Keith, meinem größten Rapper-Vorbild eigentlich, der schon 1989 oder 88, haben sie die erste Platte als die Ultramagnetic MCs veröffentlicht, da war er Teil davon. Lord Finesse, auch aus der Bronx, aus New York, wo sozusagen die Hip-Hop-Kultur, wie wir sie kennen, zu großen Teilen entstanden ist. Und mit so Menschen in Berührung zu kommen und da auch einen gegenseitigen Respekt zu erfahren, das ist etwas für mich von unschätzbarem immateriellem Wert.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit
Kurt Retrogott Tallert, DJ, Rapper, Produzent.
Und inzwischen auch Autor, Buchautor. Ich frage mich, was ist das jetzt gerade für ein Doppelleben, das sich zum Beispiel jetzt manifestiert, heute Abend in München mit einem Auftritt im Feuerwerk als Retro-Gott, also mit Rap, und dann morgen wiederum in der Oberpfalz in Marktkastel, das liegt zwischen Amberg und Neumarkt, in der Gemeindebücherei, wo Sie dann aus diesem Buch lesen. Es ist ja dann doch ein großer Gegensatz, den Sie da im Moment leben, aber vielleicht auch sehr bereichernd.
Ja, also Gegensatz nicht unbedingt. Also auch bei meinen Lesungen baue ich oft Songs ein, die sozusagen, ja, die sich thematisch damit berühren. Ich begreife beides auch als Literatur, also Rap nicht in erster Linie als Literatur, aber es ist auch Literatur.
Sie haben ja sogar Kafka zitiert in Ihrem Song, den wir am Anfang der Sendung gehört haben.
Ja, ja, genau. Aber auch wenn ich KRS-One zitiere, ist das natürlich Literatur. Es befruchtet sich gegenseitig. Also ich habe selber festgestellt, dass gerade diese Songs, die ich in den Lesungen einbaue, die ja eben auch wieder schwere Themen zum Inhalt haben, dass die Menschen bei so einer Veranstaltung dann nochmal einen ganz anderen Zugang zu diesen Songs auch finden können, als auf einem Rap-Konzert, ne, wo danach wieder irgendwas ganz anderes kommt und schon mehr dieses musikalische Erlebnis und auch Party-Stimmung irgendwie was Tragendes ist. Und ja, das ist also im Sinne befruchtet sich das ganz gut, glaube ich.
Also gab es denn schon Menschen aus der Rap-Szene, Fans von Ihnen als Retro-Gott, die inzwischen zu Ihren sehr ernsthaften Lesungen letztendlich kommen, oder umgekehrt Menschen, die gar nicht wussten, dass sie Rapper sind, bei einer Lesung dabei sind und dann ein paar Tage drauf bei einem Konzert stehen?
Ja, das gibt es durchaus, ja. Ich hatte zum Beispiel letztens, war ich im Lessinghaus in Wolfenbüttel, zu einer Lesung eingeladen, und da war ein Gast, der hatte das Exemplar von meinem Buch, was in der Büchergilde Gutenberg rausgekommen, also so eine Sonderedition davon. Und der hatte das, also war erkennbar ein Buchliebhaber, und er hatte aber auch eine Schallplatte von mir dabei, die er sich auch hat signieren lassen wollen. Die Platte dann als Retro-Gott. Also da habe ich dann, also ich merke das öfter, dass das sozusagen Horizonte für die eine oder die andere Seite auch so neu aufmacht. Und das ist eigentlich sehr schön, das zu sehen.
Sie sind auch nach wie vor als DJ unterwegs, heißt es, sogar mit Ihrer Frau, richtig?
Selten, weil die Kinder ja auch noch was jünger sind, haben wir nicht so oft die Gelegenheit. Aber ja, meine Frau Simone ist auch DJ. Sie legt auch oft im King Georg in Köln bei Jazzkonzerten, gestaltet sie so das musikalische Programm drumherum. Diese Leidenschaft teilen wir unter vielen anderen.
Was glauben Sie, würde Ihr Vater sagen, wenn er Sie jetzt so sehen könnte?
Ich glaube, er würde sich freuen, er wäre, glaube ich, stolz, und ich wäre unheimlich neugierig, was er zu all dem sagen würde. Und das ist so ein, und auch irgendwie hat dieses Buch so ein weiteres Gespräch mit ihm auch aufgemacht.
Unser heutiger Gast war das, der Musiker, DJ und Autor Kurt Tallert. Sein Buch Spur und Abweg über seinen Vater ist beim Dumont Verlag erschienen und seine Platten gibt es unter dem Namen Retrogott. Herzlichen Dank fürs Kommen, alles Gute.
Danke für die Einladung.
Und wir fragen uns natürlich, wie gefällt Ihnen zu Hause oder unterwegs 1:1 der Talk? Was können wir noch tun, um besser zu werden? Wir würden uns freuen, wenn Sie sich Zeit nehmen und Fragen beantworten. Das können Sie in der ARD Audiothek oder bei Spotify, da einfach der Beschreibung der aktuellen Folge folgen und auf den Link klicken, dauert nicht lange, würde uns aber sehr helfen.